Danke. Ich gebe auf. Die Aussage oder den Gedanken, vielleicht kennt es der eine oder andere, ich gebe auf, es ist so schwierig, es ist alles so schwierig. Danke. Es ist so herausfordernd, die Situation, gerade jetzt, oder? Die Fragen stellen wir uns oder diese Gedanken kommen vielleicht hoch. Und irgendwie hat mich dieser Text angesprochen in der Vorbereitung. Und bevor wir die Predigtreihe zu Ostern hin starten, habe ich diese Hebräerstelle ausgesucht, um einfach auf Jesus zu schauen. Und ich gebe auf, diese Einstellung haben auch die Hebräer gehabt. Wenn wir in den Hebräerbrief schauen, die Hebräer waren Juden, die Christen geworden sind, weil sie ihr Vertrauen in Jesus gesetzt haben, der für ihre Sünden gestorben ist. Aber das Leben war anstrengend. Es war nicht immer alles leicht. Es gab Verfolgung, es gab Druck, es gab Anfeindungen. Das Leben war also anstrengend. Und deswegen haben sie gesagt, ich gebe auf. Ja, ich bin dran aufzugeben, ich bin dran wegzudriften. Wir geben auf. Und genauso ist es manchmal bei uns, denke ich, wenn wir Christen sind, dass wir in der Gefahr stehen oder diese Gedanken haben, ja, ich gebe auf. Puh, das ist schon anstrengend. Es ist schon schwierig, wenn ich das umsetzen soll, eigentlich, was in der Bibel steht. Und wenn du Christ bist und du hast noch nie solche Gedanken gehabt, dann komm im Anschluss zu mir, ich würde dich gerne kennenlernen. Das wäre mir eine Ehre. Ja, weil ich glaube, es gibt kaum jemanden, der das noch nie gedacht hat oder eben sowas in die Richtung eben tendiert hat. Und in Kapitel 11 im Hebräerbrief lesen wir über die Glaubenshelden, ja, aus dem Alten Testament. Kapitel 11 ab Vers 8. Und in Kapitel 11, die Verse 39 bis 40 sind noch einmal eine Zusammenfassung über diese Glaubenshelden, die hier vorkommen. Doch sie alle, die durch ihr Vertrauen auf Gott ein rühmliches Zeugnis erhielten, haben die Erfüllung der Zusagen nicht erlebt. Und zwar deshalb, weil Gott für unsere Zeit etwas Besseres vorgesehen hat. Deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollendung erreichen. Da geht es um diese Glaubenshelden. Und das Leben als Christ ist ein Wettrennen, ist eigentlich vergleichbar mit einem Marathonlauf. Nicht mit einem Sprint, ja, oder nicht mit einem Gewichtheben oder einer anderen Sportart, Skifahren, ja, sondern ein Marathonlauf. Ja, das hat dann schon mit Ausdauer zu tun. Und deswegen ist der Text recht sportlich heute. Und ja, ich lade euch ein, sportlich dabei zu bleiben, nicht wegzudriften, sondern ja, den Text vor euch zu haben, mit aktiv mitzubeten, mitzulesen und dich anzusprechen lassen, was der Herr hier dir sagen möchte. Christ sein in oder durch schwierige Zeiten. Christ sein in oder durch schwierige Zeiten. Christ sein ist ein Langstreckenlauf. Und in dieser Übersetzung, die neue evangelistische Übersetzung, ist der Text überschrieben mit der Überschrift, werdet nicht müde. Werdet nicht müde. Und bei einem Marathon ist es schlecht, wenn man müde wird, weil dann komme ich nicht ans Ziel. Oder vielleicht ganz schwierig mit Schmerzen als Letzter. Und es gibt vier Dinge in diesem Text, die uns helfen, vier Punkte, vier Schritte, das Rennen zu bewältigen. Und nicht aufzugeben, nicht wegzudriften. Vier Dinge, die uns helfen, nicht aufzugeben. Das erste, höre auf die Fans. Oder höre die Fans. Wenn du im Stadion bist, ja, und du laufst die Runden oder die Läufer laufen die Runden, dann ist es anders, wenn das Stadion voll ist oder wenn das Stadion leer ist. Und es gibt Fans, die jubeln, ja, und die feuern einem an. Ja, ich habe selber einmal in Graz beim Grazathlon mitgemacht. Das war so ein Hindernislauf quer durch die Stadt. Und da sind dann in der Altstadt die Fans am Rand gestanden und die haben angefeuert und die haben niemanden gekannt natürlich. Einfach, weil es Spaß gemacht hat, die anzufeuern. Und das war ein cooles Gefühl. Und das Leben als Christ ist wie ein Wettrennen. Und es gibt Fans, nämlich Vers 1. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Es geht um eine große Wolke von Zeugen. Es ist offensichtlich, wer diese Zeugen sind. Es sind die Personen, die in Kapitel 11 genannt sind, im Kapitel vorher. Was machen Zeugen? Was ist die Aufgabe von Zeugen? Diese Zeugen kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass die jetzt im Himmel sitzen und sagen, aha, ja, in der Freikirche in Kapfenberg wird heute Gottesdienst, aha, und die machen das und sie so. Das machen sie nicht. Sondern ein Zeuge macht was ganz anderes. Zeugenaussage braucht man bei Gericht zum Beispiel. Ja, Zeugenaussage unter Wahrheitspflicht. Wenn ein Zeuge aussagt, dann erzählt er seine Erfahrungen, seine Wahrnehmungen. Und was erzählen diese Zeugen? Was sagen diese Zeugen? Lest einmal das Kapitel 11. Diese Glaubenszeugen, diese Glaubenshelden, sie sagen die Wahrheit. Und was ist das? Was ist diese Wahrheit? Es ist, wenn man das zusammenfasst, nichts anderes wie, es ist es wert. Diese Zusage, es ist es wert, Jesus zu folgen, Jesus nachzufolgen. Ja, die Hebräer, an die dieser Brief gerichtet ist, von Judentum zum lebendigen Glauben an Christus gefunden, die brauchen diese Zusage, es ist es wert, Schatz, es ist es wert, wenn ihr Jesus nachfolgt. Was Abel sagt, was Henoch sagt, was Noah sagt, es ist es wert. Was Abraham sagt, was Isaac sagt, was Jakob sagt, es ist es wert. Und alle anderen sagen das und wir können es nachlesen. Höre die Fans, egal wie es dir jetzt geht. Du kannst es jetzt tun, du kannst es im Anschluss tun, du kannst Hebräer 11 lesen oder wieder eine Einladung, das Alte Testament zu lesen. Die Geschichten sind wunderschön zu lesende Geschichten in den Büchern Mose, wo es genau auch um diese Zeugen geht. Die Geschichten, die Erlebnisse, die das Volk hatte, dieser Gott, der gleiche war damals und heute, und der ewig der gleiche sein wird, was die Menschen damals schon mit diesem Gott erlebt haben, das sind Zeugen für uns. Ja? Und deswegen ist wichtig, dass wir wissen, es gibt Menschen in der Geschichte, die Jesus schon erlebt haben. Ja? Und es gibt auch Menschen hier in der Geschichte, die Jesus schon erlebt haben. Ja? Und auch das sind Zeugen und Fans. Und auf die und die sollen wir hören. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Verse 2 bis 3. Im Vers 1 geht es noch um dieses Ablegen. Was behindert uns beim Laufen? Ja, was ist schlecht, wenn man beim Laufen hat? Ein Ballast. Wenn man was unnötig herumschleppt, Gewichte, kann man schwer laufen. Ja, außer man will noch zusätzlich Muskel aufbauen, dann sind zusätzliche Gewichte schon hilfreich. Ja. Aber wenn ich schnell sein will, brauche ich wenig Ballast. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Ballast ablegen, Sünde ablegen, die uns behindert. Und auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, auf Jesus hinschauen. Da geht es genau auf dieses Hinschauen auf Jesus. Vers 2, und dabei bei diesem Lauf wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Er hat es vorgezeigt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Folge dem Kapitän. Bei einer Fußballmannschaft gibt es einen Kapitän und der hat eine gewisse Aufgabe. Alle anderen Spieler schauen den Kapitän an oder richten sie ein bisschen nach dem aus, ja, weil er dirigiert so ein bisschen das Orchester, die Mannschaft. Und unser Kapitän ist Jesus, dem wir folgen sollen und auch dem die Hebräer folgen sollten. Und der Schreiber sagt, schaut's auf den Kapitän, folgt's dem Kapitän. Ich habe einmal von einem Lehrer gehört, als er Lehramt studiert hat, hat der Unterrichtende diese jungen Lehrer unterrichtet, ja, und er hat dann gesagt, dieser Lehrende, der die Junglehrer unterrichtet, hat eigentlich, und das hat sich erst später herausgestellt, die Befähigungsprüfung nie geschafft, dass er tatsächlich in der Schule unterrichten darf. Ja, er hat nur diese Junglehrer da unterrichten dürfen, aber er hat die Befähigungsprüfung nie geschafft, dass er an der Schule unterrichten darf. Ja, und bei Jesus ist das Gott sei Dank anders. Er ist der Kapitän, er ist kein Non-Playing-Captain, er kennt dich und mich, er kennt uns, er kennt unsere Umstände, er ist schon durch schwierige Zeiten gegangen, er weiß, wie es ist, wenn man abgelehnt wird, er weiß, wie es ist, was Schmerz ist, er ist eben, wie es da steht, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wenn du an schwierige Zeiten denkst, dann erinnere dich an die Zeiten, durch die Jesus gegangen ist. Was er auf sich genommen hat, das uns vergeben werden kann. Was er auf sich genommen hat, dass unsere Schuld vergeben werden kann, dass wir heute da sitzen können und die Lieder singen können und Gemeinschaft miteinander, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben können. Und Gottes Freunde sein können. Jesus hat alles gegeben. Er hat alles ertragen, sogar das Kreuz in Vers 2. Er hat das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Warum? Warum hat es Jesus so machen können? Ich meine, Jesus war auch Mensch, 100% Mensch und 100% Gott. Er war beides. Warum hat Jesus nicht aufgegeben? Hast du schon mal diese Frage gestellt? Die Antwort steht eigentlich auch schon in Vers 2. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete. Er hat ein Ziel gehabt. Ja? Genauso wie wir ein Ziel haben. Ein Ziel ist immer wichtig im Leben. Wenn du Ziele hast, ja? Wer ziellos herumirrt, wird nirgends ankommen. Ja? Deswegen sind Ziele wichtig. Und als Sportler hat man das Ziel, ins Ziel zu kommen und möglichst schnell. Und Jesus hat das Ziel schon gesehen. Er hat gewusst, welche Freude auf ihn wartete. Nämlich, weil er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite sitzt. Das war ein Grund der Freude. In den Evangelien lesen wir eine Begebenheit, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, wer glaubt ihr, oder was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann kommen viele Antworten von den Jüngern. Und dann sagt Jesus, und was sagt ihr? Was glaubt ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Christus. Und dann erklärt er, dass er eigentlich jetzt ans Kreuz gehen wird und am Kreuz sterben wird. Und Petrus sagt dann, nein, das darf nicht geschehen. Das darf nicht geschehen. Petrus hatte eine andere Vorstellung vom Messias. Er hat geglaubt, dass ein politischer Messias, der praktisch das Volk von den Römern befreien wird, der die Römer hinaustreibt. Und Jesus sagt dann diesen bekannten Satz: Geh hinter mich, Satan. Das liest du alles in Markus 8, ab Vers 30 circa. Und Jesus sieht seine Jünger an und er denkt vielleicht: Ich will nicht ans Kreuz, ich will diesen Weg nicht gehen. Und im anderen Moment denkt er: Aber wenn ich diesen Weg nicht gehe, dann werden diese Burschen meine Freunde, ich habe jetzt schon so viel Zeit mit ihnen verbracht, eine richtige Freundschaft hat sich da aufgebaut, die mir nachfolgen, meine Freunde, wenn ich diesen Weg nicht gehe, werden diese Burschen meine Freunde in die Hölle gehen. Und das alles hat Jesus die Kraft gegeben, diesen Weg zu gehen. Das hat ihm das Vertrauen gegeben, das Kreuz zu erdulden. Das heißt, die Freude war nicht nur die, dass er an Gottes rechter Seite sitzen wird, sondern die Freude war auch, dass er mit seinen Jüngern in Herrlichkeit sein wird. Er tat es wegen der Freude, dass er mit dir, mit mir Gemeinschaft haben wird. Er hat schon gewusst, warum er diese Freude haben wird, damit er mit uns Gemeinschaft hat. Und das ist das Schöne. Und das hat Jesus auch die Kraft gegeben. Ja? Natürlich war er Gott und das war Gottes Plan. Das ist alles richtig und wichtig. Und das Schöne ist, Vers 3, schaut euch an, wie er die Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat, dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Das heißt, wenn wir nicht aufgeben, auf Jesus schauen, hilft uns das. Wie kannst du auf Jesus schauen? Wie kannst du das tun? Wie kannst du das umsetzen? Lies das Evangelium. Das Einfachste, auf Jesus zu schauen, ist, die Evangelien zu lesen. Da wird er uns vorgestellt. Da wird er uns wirklich vorgestellt, was er tut, die Wunder, wie er ist, was er sagt. Ja? Reden wir über das Evangelium miteinander. Wir reden über viele Sachen, aber wie oft reden wir über das Evangelium miteinander? Oder wie das Evangelium läuft unter uns? Zu anderen Menschen? Helfen wir einander, uns mit dem Evangelium zu ermutigen? Folge dem Kapitän. Egal wie schwierig es ist, egal durch welche Herausforderungen du gerade gehst, höre die Fans, folge dem Kapitän. Und dann der dritte Punkt, der dritte Schritt, die Verse 4 bis 11. Ich mache weiter mit den athletischen Überschriften. Vertraue dem Trainer. Die beste Mannschaft, der beste Kapitän hilft nichts, wenn es keinen guten Trainer gibt. Ja, als erstes muss dann immer der Trainer gehen. Ja, es geht nichts leichter, als den Trainer auszutauschen. Vers 4. Immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht das Leben lassen müssen. Das heißt, egal wie schwierig die Zeiten sind, das ist nichts gegen das, was Jesus durchlebt hat. Und dann ab Vers 5, trotzdem habt ihr schon vergessen, was Gott zu euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, achte die strenge Erziehung des Herrn nicht gering, werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Denn es ist so, wen der Herr liebt, den erzieht er streng, und wen er als Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Da zitiert der Schreiber aus dem Alten Testament, nämlich aus Sprüche Kapitel 3, die Verse 11 bis 12. Und hier geht es um einen Punkt, nämlich um die Wichtigkeit von Disziplinierung. Und das ist bei einer Mannschaft auch wichtig, dass es Disziplinierung gibt. Das ist in der Erziehung wichtig. Disziplinierung zeigt uns, dass wir geliebt sind, dass Gott uns liebt. Wenn Gott uns, wenn Gott dich, mich diszipliniert, zeigt er, dass er dich liebt. Gott, der Vater, liebt uns. Er ist der Trainer. Gott, der Vater selbst, ist der Trainer. Und er möchte, dass wir das Rennen bewältigen. Er möchte, dass wir durchhalten. Nicht nur, dass wir durchhalten, dass wir stärker werden. Ja? Und was ist das Rennen? Das Rennen ist, Jesus nachzufolgen. In allem. Jesus nachzufolgen in allem. Und das ist nicht immer leicht. Ganz wichtig, hier geht es um Disziplinierung und nicht um Strafe. Es ist sehr wichtig, dass wir hier den Unterschied verstehen. Was ist Strafe? Strafe kommt vom gerechten Gericht Gottes. Strafe kommt vom gerechten Gericht Gottes. Und Disziplinierung kommt von der väterlichen Liebe Gottes. Disziplinierung kommt von der väterlichen Liebe Gottes. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du von den Sünden umgekehrt bist und Jesus vertraust, weil er für dich am Kreuz gestorben ist, dann wird dich Gott nie strafen für deine Sünden. Natürlich nicht. Warum nicht? Weil jemand anderer schon die Strafe auf sich genommen hat, nämlich Jesus selbst. Er hat die Strafe schon auf sich genommen. Es wäre ungerecht von Gott, dich zu bestrafen, weil Jesus hat den Preis ein für alle Mal schon bezahlt. Jesus hat den Preis ein für alle Mal bezahlt. Aber er wird uns manchmal disziplinieren. Er wird manchmal in unserem Leben Dinge zulassen, die wir als sehr schwierig empfinden, die wahrscheinlich wehtun. Aber das ist nicht Strafe, das ist Disziplinierung. Ich möchte hier uns drei Dinge anschauen, die wir hier über Disziplinierung lernen können, die uns helfen, dem Trainer zu vertrauen, weil der Trainer uns liebt. In den Versen 7 bis 8, was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Söhne. Disziplinierung zeigt mir, wer ich bin. Welche Kinder werden nicht von den Eltern diszipliniert, wenn sie was falsch machen? In jeder guten Erziehung gibt es Disziplinierung. Und die meisten von uns erinnern sich an die Kindheit, oder? Da hat es zum Beispiel 3 Tage Fernsehverbot gegeben oder an das ich mich erinnern kann, was auch immer. Ja, ich glaube, jeder von uns kann das eine oder andere noch abrufen, was gegeben hat. Und im Nachhinein denkst du vielleicht, es war in Ordnung, es war vielleicht gut, es hat mir geholfen zu wachsen und dich als Persönlichkeit zu entwickeln. Und was der Schreiber hier sagt, ist, wenn Gott uns diszipliniert, dann ist das ein Beweis, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, dass wir Kinder Gottes sind. Vers 8, wenn Gott euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, also nicht disziplinieren würde, dann hätte er euch auch nicht als Kinder anerkannt. Ganz klar. Aber wenn wir diszipliniert werden, dann zeigt uns das, wer wir sind. Ja? Hilft vielleicht, wenn du gerade in so einer Situation bist, ja, wo es schwierig ist, herausfordernd ist. Ja, vielleicht ist das Disziplinierung Gottes. Ja, das ermutigt dich und so sagt, ah, schön, ich bin Gottes Kind. Ich bin Gottes Kind. Ja. Das ist spannend und kann schwierig sein, aber es zeigt uns, dass wir Teil von Gottes Familie sind. Das ist wieder wie bei der Fußballmannschaft. Wenn du ein Spieler bist und du wirst nicht zum Training eingeladen, boah, dann denkst du dir, was ist jetzt los? Ich werde nicht zum Training eingeladen, das ist schlimm, dann kann ich gar nicht spielen. Dann wunderst du dich vielleicht, ob du überhaupt Teil des Teams bist. Und Disziplinierung ist wie Training. Ein bisschen wie Training. Wenn Gott uns diszipliniert, zeigt er, er ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Das Zweite, was wir lernen können hier über Disziplinierung, ist in Vers 9, auch unsere menschlichen Väter hatten uns streng erzogen. Trotzdem achteten wir sie. Müssen wir uns nicht noch viel mehr dem Vater des Geistes unterordnen, um geistliches Leben zu haben? Das heißt, Disziplinierung hilft uns, Gott richtig zu antworten. Es hilft uns, Gott zu achten, ehren und uns ihm unterzuordnen. Indem wir schon gelernt haben, bei unseren Eltern, bei unseren leiblichen Eltern uns unterzuordnen, sie zu achten, sie zu ehren. Wenn du jemals von deinen Eltern diszipliniert worden bist, natürlich, sie haben auch Fehler gemacht, sie haben auch nicht alles richtig gemacht, kannst du wahrscheinlich im Nachhinein sagen, okay, es war vielleicht gut, es hat mir geholfen. Und du hast zwei Dinge gelernt, Achtung und Unterordnung. Und es gibt Zeiten, die schwierig sind und wo du vielleicht denkst, boah, es ist so schwierig, Gott. Hat er mich vergessen? Hat Gott mir den Rücken gekehrt? Aber die Antwort ist nein. Gott ist nah. Gott ist immer bei dir. Gott ist immer bei uns. Aber manchmal kämpfen wir damit und sind dann in der Gefahr aufzugeben. Aber Gott sei Dank lässt Gott uns nicht los. Ein Gebet, das dir helfen kann, das mir geholfen hat in solchen Situationen, wo es einfach so schwierig ist. Und Gott diszipliniert dich. Ja, und du bist in so einer schwierigen Situation und es ändert sich noch nichts und du betest und er nimmt das Leid und den Schmerz noch nicht weg. Und da gibt es ein Gebet, das du beten kannst. Und das ist ganz einfach und kurz. Und du sagst einfach, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Das ist es, was Gott will. Wir verstehen ihn oft nicht. Ja? Warum jetzt dieses und jenes in unserem Leben oder in unserer Familie passiert? Ich verstehe dich zwar nicht, aber ich vertraue dir. Versuch das zu tun, wenn du gerade in einer schwierigen Zeit bist. Das ist eine große Erleichterung. Ja? Ich verstehe dich zwar nicht, aber ich vertraue dir. Und dann noch zu sagen, verherrlicht sei dein Name. Ich möchte dich trotzdem loben. Das geht leicht, wenn du dich freust. Ja, loben geht leicht, wenn du Freude empfindest. Aber was ist, wenn du in der Wüste bist? Wenn es trocken ist, wenn es schwierig ist? Wenn du denkst, was passiert jetzt überhaupt? Ich kenne mich nicht aus. Ich sehe mich nicht hinaus. Verherrlicht sei dein Name. Disziplinierung hilft also, Gott richtig zu antworten. Und das Dritte, was wir hier über Disziplinierung lernen, in den Versen 10 und 11, Vers 10, unsere leiblichen Väter haben uns auch nur für kurze Zeit in Zucht genommen. Und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Unser himmlischer Vater aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Jede Bestrafung tut weh. Sie ist zunächst alles andere als eine Freude. Später jedoch trägt eine solche Erziehung reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Disziplinierung sagt mir, dass ich etwas erwarten soll. Disziplinierung sagt mir, dass ich etwas erwarten soll. Disziplinierung hat einen Grund, sie hat sogar ein Ergebnis. Zunächst ist es hart und schwierig, ja? Aber dann, Vers 11 am Schluss, es gibt etwas Besseres. Später jedoch trägt eine solche Erziehung reiche Frucht. Die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Wenn du lernst, in solchen Situationen, wo es schwierig und hart ist, auf Gott zu vertrauen, dann gibt es hier diese Verheißung. Frucht. Frucht ist doch schön, oder? Gerade wenn es dürr ist oder Wüste, dann ist Frucht schön. Und die Frucht ist Frieden und Gerechtigkeit. Wenn wir uns trainieren lassen, wenn wir uns Gott anvertrauen, wenn wir ihm vertrauen in solchen Situationen, dann wirst du Frucht erleben. Ganz klar die Zusage hier. Frucht ist Frieden und Gerechtigkeit wirst du erleben. Das ist ein Genuss, oder? Das hilft dir, durch solche Situationen auch zu gehen, wenn du schon das Ziel siehst oder das Resultat siehst. Das heißt, wenn du was erwartest. Es ist nicht immer leicht, ja, aber es kann helfen, durch solche Situationen zu gehen. Wie geht es dir damit? Wünschst du dir Frucht? Wer wünscht sich nicht Frucht? Jeder Bauer, wenn er was sät, soll Frucht entstehen. Aber auch Gott hat es gern, wenn Frucht entsteht in unserem Leben und er hat schon vorgesorgt für diese Frucht. Gerechtigkeit und Frieden. Es geht eigentlich hier um Vertrauen. Vertraue dem Trainer. Gott, der Vater, ist unser Trainer. Wir haben ihn kennengelernt. Wenn du Jesus nachfolgst, Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, hat alles getan, um eine lebendige Beziehung zu diesem Trainer zu ermöglichen. Und wir dürfen ihm vertrauen, in guten und in schlechten Zeiten. Und wir wissen, es wird schwierige Zeiten geben. Ja? Und viele haben aktuell ganz, ganz schwierige Zeit. Vertraue dem Trainer. Es gibt einen vierten Punkt, der das alles noch zusammenfasst. Höre die Fans, folge dem Kapitän, vertraue dem Trainer, laufe das Rennen. Mit dieser Ausrüstung laufe das Rennen. Vers 12 bis 13. Stärkt also eure müden Hände und zitternden Knie. Das heißt, beim Laufen braucht man Arme und Beine. Ja, nicht nur die Beine, sondern wirklich den ganzen Körper. Und geht auf geraden Wegen und nicht auf Umwegen, damit lahm gewordene Füße nicht auch noch verrenkt, sondern vielmehr geheilt werden. Wir brauchen Arme und Beine zum Laufen. Keep running. Bleib dran am Lauf. Und das führt uns wieder zu Vers 1. Keine Sorge, ich gehe nicht noch einmal alles durch. Alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, in Vers 1. Wenn wir laufen, dürfen wir, wie gesagt, keinen Ballast herumschleppen, mitschleppen. Sonst behindert uns das und macht das Laufen schwieriger. Ballast, was kann das sein? Das kann eine Beziehung sein, das kann eine Arbeit sein, das kann eine Angewohnheit sein, das können Wünsche sein, Dinge, von denen du dich vielleicht lösen musst, damit dieser Lauf leichter geht. Der Lauf, Jesus nachfolgen. Diese Dinge sind nicht schlecht, ja, an sich, aber wenn sie wichtiger werden als deine persönliche Beziehung zu Jesus, dann behindert sie dich beim Lauf und es läuft was falsch. Wenn diese Dinge wichtiger werden als die Beziehung zu Jesus, dann behindern sie dich beim Lauf und es läuft was falsch. Und das Zweite ist die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Sünde zieht uns herunter. Sie hindert uns beim Lauf. Und man gibt leichter auf. Weißt du, was Bequemlichkeitssünden sind? Mir ist einfach der Begriff so eingeführt, ja, Bequemlichkeitssünden. Das sind jene Sünden, in die du dich flüchtest, in die wir uns flüchten, wenn wir einsam, enttäuscht oder müde sind. Und wir sind das hin und wieder, oder? Nach der Arbeit ist man müde. Was machen wir dann? Denke mal nach. Anstatt zu Gott oder zu einem Freund, zum Partner zu laufen, flüchte ich so in so eine Bequemlichkeits- oder Komfortsünde. Etwas, was mir kurzfristig vielleicht Befriedigung schenkt, deswegen Komfortsünde oder Bequemlichkeitssünde, und es funktioniert nur kurzzeitig. Aber danach fühle ich mich leer und wieder enttäuscht. Und dann denkst du, boah, hätte ich doch wieder was Besseres machen können. Und meine Liebe zu Jesus ist nicht gewachsen. Und das kann so ein Ballast sein, den du wegwerfen musst. Ja? Vielleicht Bequemlichkeitssünden, die dir einfallen. Du schaust diese 17. Fernsehserie zum 300. Mal oder was auch immer. Ja? Das kann jetzt für dich was sein, was dir gerade einfällt. Ja? Vielleicht zeigt dir der Heilige Geist, was dran ist bei dir. Wichtig ist, bleib dran am Lauf. Bleib dran am Laufen. Zusammenfassend, höre die Fans. Möchtest du sie hören? Lies im Alten Testament, lies in der Bibel, es ist es wert. Die Bestätigung, es ist es wert, auf Gott zu hören, mit Gott zu leben. Folge dem Kapitän. Erinnere dich, was er durchgemacht hat, was Jesus durchgemacht hat, um die Gemeinschaft mit dir jetzt zu erleben, möglich zu machen. Vertraue dem Trainer. Vertraue, dass schwierige Zeiten Gerechtigkeit und Frieden als Frucht haben. Und laufe das Rennen. Und ich verspreche dir, und Gott verspricht dir eigentlich, ja, in seinem Wort, du wirst nicht nur Frieden und Gerechtigkeit erleben, sondern wenn du das erlebst, dann wirst du auch Freude erleben. Und wer erlebt nicht gern Freude? Und du wirst sehen, es funktioniert. Und es ist es wert. Gib nicht auf. Geben wir nicht auf. Bleiben wir dran am Lauf. Ich möchte noch einen Punkt am Schluss Zeit geben für Stille. Vielleicht hat dich ein Punkt angesprochen, den Gott dir aufzeigt. In dem Punkt möchte er, dass du dich änderst, möchte er dir helfen, einzugreifen. Nehmen wir uns Zeit für einen Moment der Stille, wo du mit Gott reden kannst. Und ich werde dann im Gebet abschließen.